Ich möchte am Anfang der Predigt ein Gebet sprechen. Ich danke dir, Herr, für diesen ersten Advent, und irgendwie kommt dieser erste Advent dann doch immer schneller, als man so denkt, und manchmal purzelt man so in diese Adventszeit hinein, Herr. Aber wir wollen dir Danke sagen, dass du uns diese Zeit jedes Jahr schenkst, um uns neu an dich zu erinnern, auf dich zu sehen, und so bitte ich dich, dass auch dieser erste Advent uns ruhig werden lässt, ruhig vor dir, dass wir ankommen können bei dir, dass wir wieder neu merken, wie gut es tut, in deiner Nähe zu sein. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir und auch miteinander. Und bitte segne uns jetzt auch die Zeit, wo wir in dein Wort schauen. Lass uns verstehen, was dein Wort uns zu sagen hat. Mach uns bereit, dir zuzuhören, uns auch von dir hinterfragen zu lassen. Und ja, danke, dass wir dich haben. Dir sei alle Ehre. Amen. Ja, der Samuel hat es angedeutet. Wir wollen an den nächsten 3 Adventssonntagen und auch heute Predigten hören, die miteinander zusammenhängen und die wir mal überschrieben haben mit dem Thema Warte mal, 4 Personen, eine Verheißung. Wir wollen uns an den 4 Adventssonntagen 4 Personen anschauen, die in ganz besonderer Weise auf die Erfüllung dieser wunderbaren Verheißung gewartet haben, dass eines Tages der Messias kommen wird. Wir wollen schauen, was ihr Warten darauf so geprägt hat, was ihr Leben ausgemacht hat, und uns die Frage stellen, wie diese Personen in unsere Adventszeit und in unser Leben hineinsprechen. Und den Start heute, den macht ein Mann, der ganz besonders am Ende seines Lebens in puncto Warten nochmal so richtig herausgefordert wurde. Heute wollen wir uns mit Zacharias beschäftigen. Und wir starten die Reise durch sein Leben an der Stelle, an der wir auch zum ersten Mal von ihm hören, nämlich bei Lukas 1 ab Vers 5, und ich lese dann bis Vers 9. Ihr könnt hier vorne auch gerne mitlesen oder die eigenen Bibeln aufschlagen. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit dem Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihnen nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. In diesem ersten Abschnitt, den ich uns gelesen habe, erhalten wir ganz wichtige Informationen, erstmal grundlegend über Zacharias. Zuerst, dass er zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, gelebt hat. Und wenn uns der Herodes, besonders auch durch den Leidensweg von Jesus, bekannt vorkommt, ist das mit der Frage, wer Herodes eigentlich war, nicht ganz so einfach und immer ein bisschen herausfordernd, denn es gab mehrere, ich nenne sie jetzt einfach mal Herodese, ich weiß nicht, wie die Mehrzahl von Herodes ist, aber es gab mehrere davon. Es gab nämlich zum Beispiel Herodes den Großen, und als der gestorben ist, wurde sein Reich zwischen seinen 3 Söhnen aufgeteilt, die in vielen Quellen, auch immer wieder in der Bibel, auch mit Herodes angesprochen werden. Zum Beispiel der Sohn Herodes Antipas, der in Galiläa und auch in Piräus regiert hat und vor den Jesus dann bei seinem Leidensweg gebracht wurde. Und wenn wir jetzt in diesem Text also von Herodes hören, dann ist damit Herodes der Große gemeint, also der Vater von diesen anderen 3 Herodesen, die dann alle später noch auftreten. Er hat von 37 bis 4 vor Christus regiert, und weil er auch derjenige ist, der Jesus nach seiner Geburt töten wollte, können wir davon ausgehen, dass Jesus nicht im Jahre 0 geboren ist, sondern dass Jesus 4 vor Christi Geburt geboren ist. eine ganz interessante Info, wie ich finde, die jetzt für Zacharias nicht ganz so wichtig ist, aber ganz interessant mal zu wissen. Wir kommen aber mal zurück zu Zacharias und wir lesen, dass er Priester von der Ordnung Abia war. Zacharias war also ein Tempeldiener, ein Priester, und zur Zeit des Tempels war es so, dass die Priester quasi nach einem turnusmäßigen wechselnden Dienstplan gedient haben. Zacharias gehörte eben zum Team Abia und der war ein Enkel des großen Propheten Aarons. Und weil Aaron so viele Enkel hatte und alle zum Priesterdienst gerufen waren, stellte man lange vor Zacharias Zeit insgesamt 24 Teams zusammen, die dann auch noch in der Zeit von Zacharias zweimal im Jahr für eine Woche den Tempeldienst übernehmen durften. Aaron und seine Nachkommen spielen aber nicht nur bei Zacharias Job als Priester eine wichtige Rolle, sondern auch bei seiner Ehefrau. Denn wir haben gelesen, dass sie, die Elisabeth, von den Töchtern Aarons abstammt. Wir haben also hier ein Ehepaar, welches durch und durch ein Priesterherz hatte. Der Dienst für Gott stand für beide ganz weit oben. Und das hat besonders der 6. Vers betont. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Untadelig heißt nicht, dass sie niemals gesündigt hätten, sondern dass sie durch und durch gottesfürchtig waren. Dass egal was passiert ist, sie immer wieder zu ihrem Herrn zurückgekommen sind und ihm dienen wollten. Gott dienen, das war ihr großes Herzensanliegen. Und dieses Herzensanliegen führt uns auch zu einem ersten Punkt, bei dem Zacharias das Warten besonders lernen musste, denn wir haben in Vers 8 gelesen, dass Zacharias Abteilung mal wieder an der Reihe war, im Tempel zu arbeiten. Aber dieses Arbeiten war diesmal was ganz, ganz Besonderes, denn in Vers 9 haben wir gelesen, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darbringen zu dürfen. Warum war das so besonders? Ganz einfach, weil es für Priester nur wenige Gelegenheiten im Leben gab, das Räucheropfer darbringen zu dürfen. Manche Priester hatten nie das Vorrecht, jemals in ihrem Leben ein Räucheropfer im Heiligen, also dem Raum vor dem Allerheiligsten, darbringen zu dürfen. Und das lag ganz einfach daran, dass auch zu den vielen Abteilungen der Priesterteams ganz viele Priester noch zusätzlich eben dazugehörten. Also ein Team bestand aus vielen Priestern und wenn die Abteilung nur 2 Wochen im Jahr dran ist und dann immer nur einer als Räucheropferbeauftragter gelost werden kann, kann es eben sein, dass dich das Los nur ganz selten oder eben gar nicht trifft. Aber Zacharias hat es getroffen und er befindet sich damit auf dem Höhepunkt seiner Priesterkarriere. Ein Höhepunkt, bei dem wir davon ausgehen können, dass er lange darauf gewartet hat, besonders weil ihm das Dienen so wichtig war. Es war natürlich nicht sein Ziel, irgendwann der Israels Priester des Jahres zu sein oder so und endlich im Rampenlicht stehen, aber sein Dienst tun zu können von ganzem Herzen für Gott, das hat ihn dazu bewegt, ihn doch auch in dieser ganz besonderen Weise durch das Räucheropfer nochmal dienen zu dürfen. Durch das Räucheropfer stellvertretend die Gebete des ganzen Volkes vor Gott zu bringen. Und ich vermute, dass das Zacharias schon dazu bewegt hat, gespannt zu warten, ob das Los einmal noch auf ihn fallen würde, wo er doch schon hochbetagt ist. Ob es noch auf ihn fällt und er dieses Räucheropfer tun darf. Zacharias wartet also in einer gewissen Weise auf diese besondere Art des Dienstes. Oder anders formuliert wird er sich gefragt haben, Gott, was hast du noch mit mir vor? Ohne Vorwurf, sondern einfach aus tiefem Interesse. Gott, wie möchtest du, dass ich dir in Zukunft diene? Werde ich dir noch mit dem Räucheropfer dienen dürfen? Oder wie lange werde ich noch leben und damit als Priester aktiv sein? Gott, wie möchtest du, dass ich dir in Zukunft diene? Eine Frage, die sich lohnt, auch heute mal ganz persönlich zu stellen. Ich finde es irgendwie ziemlich cool, dass jedes Mal ausgelost wurde, wer das Räucheropfer darbringen kann, denn dadurch bestand jedes Mal die Möglichkeit, dass der eigene Dienst nochmal eine neue, andere Wendung nimmt. Das Motto, ich weiß eh schon, was in den nächsten Wochen passiert, gab's da nicht. Jedes Mal, wenn die Priester ihren Dienst angetreten haben, bestand die Möglichkeit, dass sich eine neue, bisher vielleicht unbekannte Tür öffnet. Und ich habe mich so gefragt, als ich darüber nachgedacht habe, was erwarte ich eigentlich noch in meinem Dienst? Wenn ich schon länger auf Gottes Reden warte, erwarte ich wirklich noch, dass er mich gebrauchen will? Wenn ich schon länger darauf warte, dass ich erkenne, wo mein Platz in der Welt ist oder in der Gemeinde, erwarte ich wirklich noch, dass Gott mir diesen Platz auch zeigt? Wenn ich schon länger nicht mehr so wirklich Freude und Motivation am Dienst für Gott habe, erwarte ich dann noch, dass sich daran irgendwann mal noch was ändern könnte oder habe ich mich damit abgefunden? Wenn ich mein Leben so betrachte, dann fällt mir auf, je länger ich warten musste, je länger ich auf etwas gewartet habe, desto mehr ist meine Erwartung gesunken, dass das auch noch eintritt. Ich denke da an den Jugendkreis, den ich in der Gemeinde in Sachsen mal geleitet habe. Zu dem Kreis haben 2 Jungs und 7 Mädels gehört. Und einer der Jungs war ich als Leiter. Und der andere Leiter war auch ein Junge. Wir hatten also da einen Kreis mit 7 Mädels zwischenzeitlich vor uns sitzen. Und nun war das Problem, dass die Mädels sich untereinander verkracht hatten und wirklich alle 7 über 1000 Ecken miteinander. Und es zog sich über mehrere Wochen hin und ich als Leiter sollte dann irgendwie den Vermittler spielen, aber irgendwie wollte da keine Ruhe einkehren und es hat gedauert und es war anstrengend ohne Ende. Und je länger ich auf Verbesserungen gewartet habe, desto weniger habe ich erwartet, dass sich die Lage nochmal irgendwie ändert. Ich habe auch irgendwann zu meinen Eltern ganz ehrlich gesagt, das wird hier nichts mehr. Also ich denke, ich bin raus, ich erwarte nicht, dass hier noch was passiert. Und vielleicht kommt euch das in manchen Lebenslagen auch bekannt vor. Je länger man warten muss, desto weniger erwartet man, dass da noch was passiert. Desto weniger erwartet man, dass noch irgendwas geändert wird. Und so umso mehr steigt die Frustration und man denkt aus Ärger, nee, was soll sich da noch ändern? Man resigniert. Dass Erwartung sinkt, kann aber auch daran liegen, dass man sich mehr und mehr damit abfindet, dass der Dienst für Gott sich halt jetzt nicht so großartig weiterentwickelt. Man findet sich damit ab, dass ein Tag wie der andere aussieht und dass es eben so läuft, wie es läuft und erwartet immer weniger, dass Gott im eigenen Leben nochmal Aufbruch, Erneuerung, ja quasi eine persönliche Erweckung ermöglichen kann. Was wir über Zacharias lesen, deutet jetzt nicht darauf hin, dass er frustriert war, weil er bisher noch kein Räucheropfer darbringen durfte. Und trotzdem musste er auch feststellen, dass Warten die Erwartung senkt, was besonders zum zweiten Punkt führt, in dem er das Warten lernen musste. Und ich lese uns Lukas 1, Vers 7 nochmal und dann ab Vers 11. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Da erschien ihm ein Engel, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren die Herzen der Väter, zu den Kindern und die Ungehorsamen, zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Je länger ich warten muss, desto weniger erwarte ich. Bei Zacharias hat genau das in Bezug auf den Kinderwunsch zugetroffen. Sie waren beide schon hochbetagt. Sicher haben sie sich am Anfang gemeinsam die Hoffnung gemacht und davon geträumt, Kinder zu haben. Ist vielleicht auch ein Stück weit erwartet, dass Gott sie mit Kindern segnet. Ich frage mich, wie oft sie Psalm 127 im Kopf hatten, wo es heißt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Kinder galten als Belohnung für einen treuen Dienst für Gott, den treuen Dienst, der doch so ihr Leben bestimmt hat. Die Vorzeichen schienen eigentlich nicht besser zu sein. Und dann sank aber mit dem Warten auch die Erwartung, dass es wirklich noch passiert. Ja, Zacharias hat gebetet, dass sich da was ändert. Das haben wir in Vers 13 gelesen. Der Engel sagt, Gott hat dein Gebet erhört. Aber Elisabeth war unfruchtbar. Und das Warten ausweglos, eigentlich zwecklos. Doch dann kommt dieser eine Tag, an dem Zacharias wahrscheinlich entgegen seinen Erwartungen das Räucheropfer abbringen darf. Und was er definitiv nicht erwartet hat, ist, dass etwas noch Größeres an diesem Tag auf ihn wartet. Denn ein Engel, der später auch der Maria begegnet, trat mit ins Heilige und verkündet Zacharias das, womit niemand mehr gerechnet hat, weil es so lange auf sich hat warten lassen. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn wird nicht irgendeiner sein, er wird derjenige sein, der Vorarbeit leistet. Vorarbeit für den, auf den du ebenfalls schon so lange gewartet hast. Er wird dem Messias, dem Herrn, vorausgehen und bereits in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und schon dafür sorgen, dass viele zu Gott umkehren, dass der Weg bereitet ist für Jesus Christus. Yay, wusste ich's doch. Juhu, das Warten hat sich gelohnt. Nein, so reagiert Zacharias nicht. Stattdessen kommt seine geringe Erwartung zum Ausdruck. Ich bin alt und übrigens, lieber Engel, falls du es noch nicht gemerkt hast, meine Frau auch. Wie bitteschön soll das noch funktionieren? Woran soll ich erkennen, dass du hier kein Märchen erzählst? Wir merken hier wieder, was Zacharias Warten bewirkt hat. Je länger er auf Veränderung gewartet hat, desto mehr sank seine Erwartung, dass sich noch irgendetwas ändert. Und je mehr seine Erwartung gesunken ist, desto weniger hat er logischerweise Vertrauen in sich und in andere, konkret in sich und seine Frau gehabt. Ich selbst habe das damals beim Jugendkreis auch gemerkt. Je mehr ich die Erwartung verloren habe, dass der Kreis wieder Aufschwung erlebt, desto weniger habe ich den Mädels auch zugetraut, dass sich hier noch irgendwas ändert, dass sie sich wieder vertragen. Bei Zacharias ist die Konsequenz, dass er für eine gewisse Zeit seine Sprache deshalb verliert. Und auch wenn wir schauen wollen, was Zacharias Leben mit unserem zu tun hat, dürfen wir an der Stelle keine voreiligen Schlüsse ziehen, wie wenn du unter einer Sache schon länger leidest und zweifelst, dann wird es in Zukunft nur noch schlimmer oder Gott bestraft dich, wenn deine menschliche Vorstellungskraft einfach nicht ausreicht, dass etwas Auswegloses noch besser sein könnte. Das können und wollen wir hier auch nicht rausziehen. Dass Zacharias hier in unseren Augen etwas Außergewöhnliches erfährt und für eine gewisse Zeit stumm wird, weil er nicht daran glaubt, dass er wirklich Papa wird, liegt daran, dass Zacharias selbst auch in einer ganz außergewöhnlichen Situation ist. Er war Priester und wusste deshalb auch nicht nur über die alttestamentlichen Rituale, sondern auch über die alttestamentlichen Verheißungen, an die er auch vom Engel jetzt nochmal erinnert wird, bestens Bescheid. Dann war er gerade in einem ganz, ganz außergewöhnlich heiligen Ort und an diesem Ort erlebt er eine außergewöhnliche Begegnung mit einem Engel und dieser Engel spricht im Namen Gottes und richtet ihm von Gott höchstpersönlich eine Nachricht aus. Und trotz dieses besonderen, ja schon fast eindeutigen Wirkens Gottes an einem besonderen Ort kann Zacharias nicht glauben, dass der Engel und damit Gott recht hat. Zacharias hat also nicht nur das Vertrauen in sich oder in seine Frau verloren, sondern in diesem Punkt, was das Kinderbekommen angeht, auch sein Vertrauen in Gott, was letztendlich dazu führt, dass Zacharias für eine gewisse Zeit seine Stimme verliert. Sein fehlendes Vertrauen in Gott hat also Folgen. Und an der Stelle können wir von Gottes Vorgehen bei Zacharias dann doch etwas für unser Leben ableiten, denn bis heute hat es Folgen, wenn wir unser Vertrauen in Gott verlieren. Wenn wir aufhören, daran zu glauben, dass er die Situation zum Guten führen möchte. Natürlich können diese Folgen je nach Situation ganz unterschiedlich aussehen. Wenn ich zum Beispiel aufhöre, darauf zu vertrauen, dass Gott mir bei meinen Ängsten helfen kann, dann ist die Folge, dass ich mehr und mehr mich um diese Ängste drehe und mich vielleicht in ihnen verliere. Oder wenn ich aufhöre, darauf zu vertrauen, dass Gott mir in meinem Glauben wieder neues Leben, neue Kraft, neue Motivation schenken will, werde ich vielleicht auch immer weniger das alles bei ihm suchen. Ich will damit nicht sagen, dass es auch immer negative Folgen hat, wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass Gott Dinge so verändert, wie wir sie gern hätten. Das ist oftmals einfach die Realität. Aber wenn wir grundsätzlich das Vertrauen Stück für Stück darin verlieren, dass Gott in unserem Leben handeln kann und möchte, wird das Konsequenzen haben. Je weniger ich Gott zutraue, desto größer kommen mir meine persönlichen Defizite vor. Und je mehr ich auf meine Defizite fixiert bin, desto unerträglicher wird das Warten auf Besserung. Und je weniger ich in meinem Leben und in meinem Dienst mit Gott rechne, desto mehr wird mein Leben und mein Dienst mir zur Last. Für Zacharias muss es nun belastend gewesen sein, nicht reden zu können. Stellt euch mal vor, ihr merkt, dass die Frau wirklich schwanger wird und ihr könnt aber eure Freude nicht in Worte fassen. Ihr merkt, dass Gott wirklich recht hatte, aber könnt es nicht mit anderen teilen. Nicht mal mit der eigenen Frau, die wahrscheinlich selber überrascht ist, was da gerade mit ihr passiert. Zacharias erlebt das größte Wunder seines Lebens. Seine Frau wird tatsächlich schwanger und er kann diese Freude darüber nicht mit anderen teilen. Er erlebt eine Konsequenz, die es echt in sich hat. In sich wegen der Herausforderung, die Zacharias hier erlebt, aber auch in sich wegen der Gnade, die hinter dieser Konsequenz steckt. Denn zum einen ist das Stummsein für Zacharias nicht nur eine negative Konsequenz, sondern gleichzeitig auch ein Zeichen dafür, dass es Gott wirklich ernst macht mit der Geburt und mit allem, was da in Verbindung steht. Der Engel hat ja nicht nur gesagt, sie wird ein Kind bekommen, sondern auch, du wirst stumm werden und das ist eingetreten, was zeigt, dass der Engel recht hat. Und dann steckt in dem Punkt der Konsequenz deshalb noch Gnade, weil Zacharias nicht für immer stumm sein wird. Das Stummsein wurde von Gott auf eine gewisse Zeit begrenzt. Und so geht Zacharias am 8. Tag nach der Geburt seines Sohnes nicht nur das Herz auf, weil er durch die Beschneidung zum jüdischen Volk aufgenommen wurde, sondern ihm geht auch der Mund auf, weil das Lob wieder nach draußen dringen kann. Er lobt Gott nicht zuerst dafür, dass er einen Sohn bekommen hat, sondern dass die Zeit angebrochen ist, in der die Ankunft des Retters vor der Tür steht. Das finde ich total spannend. Ihm liegt das als erstes auf dem Herz. Das Lob dafür, dass der Messias auf dem Weg ist. Und dann natürlich, dass sein Sohn Johannes auf die Welt gekommen ist. Die Zeit des Stummseins hat ihn nochmal neu die Größe und Gegenwart Gottes vor Augen geführt. Und so lobt er Gott für die Erfüllung der Verheißung, dass der Retter der Welt auf die Erde kommt und dafür, dass er durch seine Familie, durch seinen Sohn Johannes in besonderer Weise darauf hinweisen darf. Auf den Retter der Welt, auf den er sein ganzes Leben gewartet hat. Warte mal, Zacharias kannte sich mit dem Warten ziemlich gut aus. Er musste feststellen, mit dem Warten sinkt die Erwartung und darauf, dass die Erwartung, dass Gott noch etwas ändert. Mit der Erwartung sinkt auch das Vertrauen, dass Gott durch mich und andere noch etwas bewirken kann. Und mit dem sinkenden Vertrauen in mich und andere sinkt auch das Vertrauen in Gott selbst, was je nach Situation ganz unterschiedliche Konsequenzen haben kann. Und dennoch geht Zacharias gesegnet aus diesen ganzen Erlebnissen hervor, weil Gott ihn wieder neu fokussiert. An Zacharias Lobpreislied in Lukas 1 ab Vers 67 merken wir, dass er wieder voll des Vertrauens in Gott ist. Dieses Vertrauen in Gott weckt wieder neues Vertrauen in andere, konkret in das befreundete Ehepaar Maria und Josef, wo Zacharias jetzt aus vollem Herzen sagen kann, dass Jesus durch sie auf die Welt kommt. Er vertraut darauf, dass durch sie in Kürze der Retter der Welt geboren wird. Und dieses neue Vertrauen stärkt auch am Ende, stärkt auch die Erwartung in Gott, dass Gott mit ihm ist und mit dieser Welt noch lange nicht am Ende ist, dass er Großes vorhat. Und diese Erwartung lässt sein Warten ein hoffnungsvolles Warten werden, bis schließlich wenig später der Retter der Welt in einem Stall auf die Erde kommt. Und so fragen wir uns, wie ist es im Moment mit unserem Warten, mit meinem Warten, in ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens bestellt? Erwarten wir noch von Gott, dass er die Sache in seinen Händen hält? Hast du noch Vertrauen darin, dass Gott andere gebrauchen kann, um dein Leben oder deinen Dienst wieder voranzubringen oder dass er selber dir helfen will? Wenn dir das Warten momentan eine Last ist, dann ermutige ich dich, zuerst beim Vertrauen in Gott wieder anzufangen und das Vertrauen in deinen Herrn nicht zu verlieren. Für ihn bedeutet Warten nicht, dass ihm die Sache mehr und mehr aus den Händen gleitet, sondern er will dir helfen, dass du wieder neues Vertrauen bekommst. Vertrauen darin, dass er es wirklich gut mit dir und mit deinen Mitmenschen meint. Diese Gewissheit kann uns auch unser Vertrauen in uns und andere wieder stärken. Gott möchte uns zeigen, dass wir wertvoll sind und dass er uns und andere vielleicht, wie bei Zacharias, unsere Ehepartner dazu gebrauchen kann, dass Neues entsteht. Und aus diesem Vertrauen in Gott, in uns und in unsere Mitmenschen, darf unsere Erwartung wachsen, dass Gott mit dir, mit mir und mit dieser Welt, mit der Herausforderung, mit dem Dienst noch nicht am Ende ist, sondern in und durch uns wirken will. Und durch diese Gewissheit will er uns helfen, unser Warten hoffnungsvoll zu gestalten. Das Wichtigste bei dem ist das Vertrauen in unseren Gott. Er ist unser Lichtblick im Warten. Und ich möchte uns ermutigen, gerade diese Adventszeit, dieses Warten auf die heilige Nacht dazu zu nutzen, um unser Vertrauen in Gott nochmal neu stärken zu lassen, um unsere Erwartung in Gott wieder auf Vordermann bringen zu lassen. Denn wer mit Gott unterwegs ist, wer ihm alles anvertraut, der darf wissen, dass er unser Warten nicht im Sande verlaufen lässt. Er führt uns und unser Leben nach seinem Plan zum Ziel. Vielleicht nicht immer so, wie wir es erwarten, aber dennoch gut und richtig. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir in dieser Adventszeit starten, in die Zeit des Wartens, des Erwartens, aber vor allem in die Zeit des Vertrauens auf unseren großen Gott. Und so wollen wir nun zusammen beten. Und ich würde mich freuen, wenn wir das in Form von einer Gebetsgemeinschaft machen. Ich werde diese Zeit beginnen. Wer möchte, kann dann gern auch ein Gebet sprechen und ich schließe das Gebet dann ab. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben und dass du uns oft auch ganz konkret und ganz, ja, persönlich deshalb ansprichst, weil du mit Menschen gegangen bist und sie uns in deinem Wort vor Augen hältst, Herr. Und Zacharias hat besonders gegen Ende seines Lebens viel Bewegung, viel Veränderung erleben dürfen und hat aber auch gemerkt, dass dieses Warten Herausforderungen mit sich bringen kann, Herr. Doch wir dürfen merken, dass er Vertrauen in dich auch wieder neu gefunden hat, Herr. Wir wollen dir Danke sagen, dass er dich gelobt hat für das, was du getan hast, Herr. An ihm, auch an Maria und Josef, die den Retter der Welt, ja, auf die Welt bringen werden, Herr. Und wir danken dir, dass uns Zacharias hilft, uns darauf zu konzentrieren, in dir das Vertrauen nicht zu verlieren, Herr. Und darum bitte ich dich, du kennst unsere Herausforderungen im Persönlichen, in der Familie, in der Ehe, im Arbeitsbereich, in der Schule, Herr, im Glauben, im Dienst für dich, Herr. Das Leben kann voller Herausforderungen sein, besonders auch in einer Adventszeit, die uns entweder in der Ruhe nochmal unsere Baustellen aufzeigt oder die uns einfach zeigt, dass wir viel zu viel haben, Herr. Ich bete, dass diese Zeit aber dazu dient, im Vertrauen auf dich zu wachsen, wieder bei dir zur Ruhe zu kommen, aufzutanken und dadurch auch wieder gestärkter darin zu werden, in dich Erwartung zu setzen, in andere Erwartung zu setzen, weil du sie gebrauchen willst. Herr, wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben, wo wir uns gegenseitig auch stärken, trösten und ermutigen können. Ja, und du weißt das auch, in unserer Gemeinde viele, ja, warten, vielleicht schon auch ihr Leben lang, Herr, darauf warten, dass du wieder neue Gesundheit schenkst, dass du Lasten nimmst, Herr. Und wir kennen in vielem deine Gedanken, deinen Plan nicht ins Detail, Herr. Aber ich danke dir, dass wir besonders auch ihnen zusprechen dürfen, dass du ihnen nahe bist, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du niemanden vergisst, dass du deinen Blick von niemandem in unserer Gemeinde abwenden möchtest, Herr. Und so bete ich, dass diese Adventszeit besonders auch für sie eine Zeit wird, in der sie neues Vertrauen bekommen in dich, Herr. Ein Vertrauen, was trotz aller Herausforderungen und aller Last unerschütterlich bleibt, Herr. Und dennoch wollen wir dir auch Großes zutrauen, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du Heilung schenkst, dass du tiefe Veränderung schenkst, Herr. Und dass du, ja, dir Danke sagen, dass du noch heute Wunder tun kannst, Herr. Große Wunder, die wir ja nicht mehr für möglich gehalten haben, aber auch große Wunder, mit denen wir vielleicht gerechnet haben und die du hast geschehen lassen. Herr, wir trauen dir zu, dass du in unserem Leben wirkst und danke, dass wir das tun dürfen. Und so bete ich, dass wir das auch in der kommenden Woche erleben, dass das Vertrauen in dich das Beste ist, was wir tun können. Und alles, was uns bewegt, Herr, und wo uns vielleicht auch manchmal die Worte fehlen, wollen wir in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, bevor ich uns gleich am Ende des Gottesdienstes den Segen Gottes zusprechen möchte, habe ich noch zwei Dinge. Zum einen möchte ich herzlich zum nächsten Gottesdienst einladen, wo der Mike uns über Simeon was sagen möchte. Auch ein Mann, der besonders auf Jesus gewartet hat. Ihr dürft gespannt sein. Und in den Wochen danach sind dann die Frauen dran, werden wir uns einmal mit Hannah und am vierten Advent mit Maria beschäftigen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Und eine zweite Sache möchte ich euch einfach mit einen Einblick geben und auch mit ans Herz legen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder von Gartenzaunmomenten gesprochen. Und wir haben gestern in Helmeroth auch in einer gewissen Weise einen Gartenzaunmoment erlebt. Wir hatten dort eine ganz tolle Senioren-Dorf-Adventsfeier mit vielen Leuten, die gekommen sind und viele, die auch jetzt nicht so im Glauben stehen. Ich saß auch mit einem Mann am Tisch, der das auch ganz offen und ehrlich gesagt hat. Und trotzdem durfte ich dort eine Andacht halten und die Margret war auch mit dabei, hat mit toller Musik und Gedanken den Leuten eine Freude gemacht. Und es war so ein Stück weit ein Gartenzaun-Moment, wo wir euch einfach auch um Gebet bitten, dass da vielleicht was angekommen ist in den Herzen der Zuhörer. Und genau, denk da gern mit dran. Und dank Gott auch, dass es so eine tolle Möglichkeit gab. Danke auch nochmal an Paul, dass wir das so gemeinsam veranstalten durften. Und ja, lasst uns diesen Gartenzaun-Moment immer wieder Gott auch ans Herz legen, dass er da Herzen berührt hat und Adventsfreude geschenkt hat. Und das möchte ich jetzt auch in einem Abschlussgebet noch mit bedenken, aber auch uns Gottes Segen zusprechen, und ihr könnt gern dazu aufstehen. Herr, so danken wir dir, dass du uns gerade in der Adventszeit auch immer wieder wertvolle Begegnungen mit Menschen schenkst, die ja, sich vielleicht auch nur in der Adventszeit oder nur mal an Weihnachten Gedanken über dich machen, Herr. Und dennoch haben wir diese Möglichkeit, ihnen vielleicht einmal im Jahr dein Wort weiterzugeben. Und dafür danke ich dir, danke, dass gestern die Möglichkeit war, in Helmeroth im Dorf dein Wort weiterzugeben. Und ja, das Ganze durch Musik und durch Andacht, durch Texte, ja, anderen zu vermitteln. Herr, dafür danke ich dir. Und du weißt auch, wo wir jetzt in der Adventszeit weiterhin auf Menschen treffen, die ja nicht so viel mit dir zu tun haben, vielleicht auf Weihnachtsfeiern von zu Hause oder auf dem Weihnachtsmarkt oder auch vielleicht bei unserem Heiligabend-Gottesdienst. Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir diese Chancen erkennen, wo du uns bewusst auch auf Menschen treffen lässt, die dich nicht kennen, Herr. Und dann bete ich, dass du uns ja zeigst, wie wir ihnen deine Freude, deinen Frieden weitergeben können, Herr. Mach du uns bereit, andere von unserer Freude an dir anzustecken, und wir bitten dich, dass du uns offene Augen für diese Gartenzaunmomente gibst und uns bereit machst. Auch ganz konkret in der kommenden Woche, du weißt, dass wir da auch auf viele Menschen treffen, die dich noch nicht kennen, dich vielleicht suchen oder dich auch gar nicht bewusst nicht kennenlernen wollen, Herr. Du kennst die Momente schon jetzt, und wir beten um deinen Segen, dass du uns bereit machst, auch da den Menschen in deiner Liebe, in deinem Zuhören, mit deiner Gnade, mit deinem Frieden zu begegnen. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der sich entschieden hat, diese Welt zu verändern, sie zu machen und Frieden und Licht in diese Welt zu bringen. Der Sohn, der als kleines Kind auf diese Erde gekommen ist, um für uns eine ganz große, die entscheidende Rolle im Leben zu spielen. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, in unseren Momenten, wo wir warten, nicht die Geduld und vor allem nicht das Vertrauen in Gott zu verlieren, sondern bei ihm zu jeder Zeit Frieden zu suchen. Frieden darin, dass er versprochen hat, alle unsere Sorgen anzunehmen und uns nicht fallen zu lassen. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. In diesem Sinne, einen gesegneten ersten Advent, hoffentlich bis heute Nachmittag und spätestens bis nächste Woche.